So, die große Frage ist wie immer, was schneiden wir raus? Eigentlich möchte ich meinen sportlichen Misserfolg rausschneiden, weil es ist mir wirklich nachträglich immer noch sehr unangenehm.
Ich möchte gerne rausschneiden, dass diese Folge mithilfe der Sendung mit der Elefanten entstanden ist, weil der hat jetzt gerade gebabysittet in dieser Folge.
Aber man muss sagen, der Elefant hat es gut gemacht. Der Elefant war super und wir waren wie immer
so mittel.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck.
Und sagen erstmal hallo alle und herzlich willkommen zur neuen Folge von Typfrage, eurem Lieblings-Diabetes-Podcast. Mein Name ist Freddy Schürheck, ich bin Typ-1-Diabetikerin.
Mein Name ist Kim Stoppert, ich habe Typ-2-Diabetes. Und tatsächlich vom Diabetes-Management, ich habe es ja schon angekündigt, so letztes Quartal war nicht so gut. Na? Ja, war richtig scheiße, um ehrlich zu sein. Ja. Ich war bei meiner Ärztin zur Besprechung der Werte und sie sagte, ach, wenn sie jetzt 80 wären, wäre das super. Sind sie aber nicht. Ja, ich soll meine Tabletten steigern. Und ihr wisst, ich habe das schon mal erzählt, ich gehöre zu den 10% von Menschen, die halt von Metformin, dem sehr gängigen Medikament, auch sehr erfolgreich angewandten Medikament für Typ-2-Diabetes, Nebenwirkungen bekomme. Und zwar so Durchfälle. Und deshalb habe ich eigentlich keinen Bock, dass die Tablettenration gesteigert wird. Und sie wollte das aber. Sie haben gesagt, ja, sie müssen morgens und abends 1000 Milligramm nehmen. Und ich dachte so, ich nehme abends jetzt 500, ne? Und sie so, ja, müssen wir auf jeden Fall. Und ich dachte so, Alter, ich steigere jetzt bestimmt nicht von jetzt auf gleich auf das Vierfache. So, und habe mich jetzt erstmal ans Doppelte rangewagt. Und es ist noch nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte, aber mir ist jetzt, also ich nehme das jetzt schon seit ein paar Tagen, aber manchmal braucht das so ein bisschen so, um anzulaufen. Und ich habe mir das jetzt auch schon übel und schwindelig und hast du nicht gesehen. Und ich muss erst mal gucken, dass die doppelte Dosis jetzt so drin ist und drin bleibt. Ja, und dann gucken wir nochmal.
Und was wäre die Alternative? Also wäre die Alternative, dass du vielleicht doch irgendwann Insulin spritzt oder dass du noch krasser Ernährungsregeln machst? Oder?
Also du kannst ja mittlerweile auch noch andere Medikamente nehmen. Ich hatte ja mal so Medikamente, die dafür sorgen, dass doch mehr Zucker über den Urin ausgeschieden werden. SGLT2-Hämmer hießen die, glaube ich. Und das würde aber meine Hausärztin nicht verschreiben, dann müsste ich halt zur Diabetologin. Das wäre jetzt auch so das Nächste, wenn das jetzt nichts bringt, dann müsste man nochmal zur Diabetologin. Was mich, um ehrlich zu sein, aber ein bisschen aufgeregt hat, war, dass sie dann sagte, ja, und wenn sie dann auch mehr Metformin nehmen, das hilft ja auch beim Abnehmen. Ich dachte so, ist jetzt wieder Abnehmen das Thema oder was? Also ganz ehrlich.
Aber hast du das dann gesagt? Hast du das dann gesagt?
Das war wieder dumm von mir, dass ich das nicht gesagt habe. Gesagt habe, was soll ich denn abnehmen? Wie viel soll ich denn abnehmen? Weil ich bin 0,2 Kilo im leichten Übergewicht. Ich bin ja nicht adipös.
Nee, aber so. Das ist ja nun mal das absolute Stereotyp, das dann eben selbst dir begegnet bei deiner Hausärztin, die dich eigentlich kennt, dieses von wegen Typ 2. Ah ja, da muss man erstmal abnehmen. Alle Typ 2er sind natürlich grundsätzlich total im Übergewicht, was das Stereotyp und Vorurteil besagt, weil sie natürlich hätte besser wissen müssen, weil ich meine, du hast ja sogar mit ihr gesessen. Sie kennt dich.
Ja, also sorry, aber ich bin jetzt nicht die Schlankeste, aber man sieht ja wohl, dass ich jetzt nicht super viel Kilos zu viel habe. Nee, also ich kann normal in den Laden gehen und Größe 38 kaufen. Wie viele Leute sollten denn dann ihrer Meinung nach Diabetes Typ 2 haben, wenn es jetzt hier immer nur ums Abnehmen geht?
Und selbst wenn sie möchte, dass du abnimmst, dann sag's halt anders. Dann mach nicht so einen unterschwelligen kleinen kurzen Kommentar, sondern dann sag, Mensch,
ja, genau.
Frau Stoppert, ich habe das Gefühl, wir müssen mal nochmal irgendwie übers Gewicht sprechen und so. Und da kannst du ja immer noch überlegen, was du mit den Tipps machst oder eben auch nicht. Aber so dieses einfach so kleinen Seitenhieb, so nach dem Motto, ach ja, ein Typ 2, ja, ja, abnehmen, ist ja auch, nee, das tut mir leid, das klingt nervig. Gleichzeitig, ich glaube an dich, Kimi, dass du das mit der Umstellung gut verkraftest. Und falls es Durchfallstories gibt, berichtest du sie nächste Woche, dann kauen wir das hier durch und kommen wieder zu euer aller Lieblingsthema zurück.
Achso, und dann hatte ich mich ja noch angemeldet bei so einer Studie für so eine App.
Ja.
Da wurde ich jetzt abgelehnt, weil man muss natürlich eine gleichbleibende Medikamentierung haben. Die habe ich ja jetzt gerade nicht, weil ich steigere nicht mehr wieder. Und ich soll mich dann melden, wenn die Medikamente wieder richtig eingestellt sind.
Und was ist das für eine Studie, wo du mitmachen willst?
Das war eine Studie, da gibt es so eine App und die App sucht halt noch Studienteilnehmer, die eben schauen, wie sinnvoll diese App benutzt ist und was die App für Auswirkungen haben kann.
Okay. Damit sind wir ja im Prinzip wieder bei der letzten Folge, die wir ja gemacht haben für euch, über Studien und dass man gerne Versuchskaninchen werden kann bei allen möglichen Diabetesstudien. Kimi ist also schon mittendrin. Ich habe ein kurzes, sehr, sehr erfolgloses Update zu meiner Darts-Karriere.
Ach ja, stimmt.
Es war ja das große Darts-Turnier, von dem ich ja vorher gesagt habe, Leute, ich werde die da alle umhauen im Köllepelli, wie es ja heißt, ähnlich wie der Ellipelli in London. Gute Stimmung war da, irgendwie über 800 Menschen in teilweise geilen Kostümen unterwegs mit Fangesängen, mit natürlich schon ordentlich Bier vor der Brust. Und dann kam ich raus und ich hatte ja letztes Mal schon erzählt, das war so eine Mischung aus 8 Promis und 8 Leuten, die sich hier in der Gegend in so kleinen Darts-Turnieren halt erfolgreich geschlagen haben. Und wir wurden dann immer so in Teams gematcht. Und ich kam raus und dann sagt der Moderator nur, und da ist Freddy Schüheck und die hat sich heute Mittag schon neben mir eingeworfen und ich sag euch, und es stimmt, ich hatte mich wirklich neben ihm warm geworfen, die ist richtig gut, von der könnt ihr richtig was erwarten. Und dann waren die Leute natürlich neugierig. Und dann war der Druck groß und dann habe ich nur gesagt von wegen, naja, aber wenn wir ehrlich sind, ne, es war immer so 50-50. 50% der Zeit mache ich gute und 50% ist Katastrophe. Und er so, nein, jetzt untertreib doch nicht, du bist mega. Und dann musste ich meinen allerersten Wurf machen, Kim.
Oh nein.
Ja, rat mal, was ist beim allerersten Wurf? Wirklich das allererste Mal, dass ich vor 800 Menschen Darts geworfen habe.
Ja, du hast daneben geworfen, oder?
Bullseye.
Ja, geil.
Ja, so haben die Leute im Köln
auch geguckt. Die es nicht wissen, es ist die Mitte. Es ist die Mitte. Es sind 50 Punkte. Es geht nur noch eine Triple 20 höher.
Genau. Also das ist so wirklich fast das Höchste, was man werfen kann. Und es ist relativ selten, weil du halt wirklich exakt in die Mitte treffen musst. Na, und dann waren die Leute natürlich von ihren Rängen aufgesprungen und gejubelt und waren alle so, oh mein Gott, die Freddy, ey, die wird's jetzt wirklich hier machen. Naja, und dann kam mein zweiter Wurf. Also man hat ja pro Runde 3 Würfe. Zweiter Wurf. Ganz weit links, nicht mal die Scheibe getroffen. Die Leute guckten schon leicht schockiert. Dritter Wurf, ganz weit rechts, auch nicht die Scheibe getroffen. Und dann ging so ein Raunen durch die Runde, so nach dem Motto, okay, was machen wir jetzt mit dieser Frau? Und dann sagt der Moderator nur so, und so kennen wir die Leute von 1 Live, sie sind irgendwo zwischen Genie und absolutem Wahnsinn. Oh, naja, und danach, also weißt du, dann passiert es halt, auf einmal war die Aufmerksamkeit so auf mir, weil sie jetzt nun alle dann ja gucken wollten, ja, kann sie denn jetzt wirklich was oder kann sie halt wirklich gar nichts? Und der Moderator halt auch immer wieder so, und heute Mittag, du warst so gut, jetzt zeig's ihnen nochmal. Und am Ende war es natürlich gar nichts, was ich geworfen habe, ne? Also dieses Bullseye war natürlich ein einmaliges Ding, war bis kurz vor Ende der Veranstaltung tatsächlich auch das einzige Bullseye, was geworfen wurde. Und ich war aber trotzdem total schlecht. Also ich war wirklich richtig schlecht. Und das Schlimme war, es wäre gar nicht so aufgefallen, wenn nicht vorher die Erwartungen so hochgeschraubt worden wären. Ich glaube, dann wäre ich einfach unterm Radar da durchgeflogen, hätte ein bisschen geworfen. Aber so, Kimi, das eine Mal, als ich mal wieder nichts getroffen habe, hat sogar jemand Buh gemacht.
Oh nein. Du weißt,
es war ganz still, weil alle immer, ich hatte echt das Gefühl, nur bei mir waren die so voll konzentriert und aufmerksam. Und dann war es ganz still. Und dann so, erster, daneben, zweiter, irgendwie so eine 8 oder so, dritter, ich mache es übrigens relativ gut nah, ne? Also auf jeden Fall dritter war dann wieder daneben und dann hörte man nur so ein Buh. Und ich dachte mir so, mein Gott, ich wurde in meinem Leben noch nie ausgebuht, das ist so schlimm. Naja, ich habe auch noch, es waren auch ganz gute Runden mit dabei und so, ne? Aber also verhältnismäßig gute, dafür, dass ich es eigentlich gar nicht kann, war das schon teilweise auch ganz okay. Aber in Summe natürlich überhaupt nicht das, was die Leute sich erwartet hatten. Und dann stehe ich hinterher an der Theke und hole mir ein Bier, stellt sich so ein älterer Herr neben mich und meinte so, ja, Freddy, darf ich mal ein Foto mit dir machen? Ich sag, na klar. Dann macht er ein Foto und meinte nur, ja, ist cool, dich mal zu treffen. Aber Darts spielst du schon ganz schön scheiße, ne?
So, wir haben das letzte Mal nicht aufgelöst. Was hat das Ganze mit deinem Diabetes gemacht?
Mit meinem Diabetes an sich eigentlich nicht viel. Also da habe ich jetzt nicht so viel gemerkt. Selbst die Anspannung war dann doch nicht so krass an meinen Werten zu sehen. Aber eine andere schöne Diabetes-Geschichte, als ich dann nun wirklich an diesem Abend wirklich, ich habe mich echt peinlich berührt gefühlt. Und du weißt, mir ist eigentlich nichts peinlich. Mhm. So. Aber das war mir dann schon irgendwie peinlich, dass ich wirklich so schlecht war gefühlt und dann dieser Typ das auch noch so zu mir sagte hinter einer Bar, wo ich so dachte so, oh Leute, ey, ich dachte, wir haben hier alle einfach eine gute Zeit, jetzt macht doch nicht hier so ein Fass auf. Und dann kam aber hinter der Bühne noch ein Typ zu mir, der auch mit auf der Bühne gestanden hatte, einer der Hobby-Darter, der sich das per Turnier quasi erspielt hatte, dass er mitspielen konnte. Und der kam und das hat mich dann gefreut, weil der meinte nur so, boah, Freddy, ich muss mal kurz sagen, ich finde das total cool, dass du deinen Sensor so offen trägst, weil der ganze Kölle-Pelli hat die ganze Zeit meinen Sensor gesehen, weil ich ja immer mit dem Rücken zu denen stand, ne, weil ich ja geworfen habe. Und dann habe ich nur gesagt, ach ja, cool, ach, hast du erkannt, ja, ja, ist ein Sensor. Also, ja, weil ich habe auch einen und ich habe meinen immer am Oberschenkel, weil ich das eigentlich nicht so mag, wenn Leute das sehen. Und das jetzt gerade aber irgendwie, das gibt mir so voll Mut, den auch viel offener zu tragen.
Oh.
Und dann dachte ich mir so, komm, alles dann ist doch größter gemacht. Gewinn.
Alles richtig gemacht.
Ja, total, das fand gut. Ich irgendwie ganz süß. Ach so, und Fun Fact, das habe ich aber wirklich erst ganz am Ende des Abends erfahren, kurz bevor ich nach Hause bin. Mein Bullseye. Ich kenne mich so wenig mit Darts aus, dass ich es nicht gecheckt habe, war in der Aufwärmrunde. Das hat gar nicht gezählt.
Ja, also mehr ist ja nicht passiert, weil die Kinder sind schon wieder krank.
Shit.
Die eine wird auch gerade vom Elefanten, von der Sendung mit der Maus, gebabysittet.
Oh ja. Mann. Aber was ist es diesmal? Wieder Erkältung oder Magen-Darm? Oder?
Nee, die Kleine war ja gerade... Also, mein erstes Kind war ein Dreivierteljahr alt. Da hat mein Mann sich entschlossen, eine längere Dienstfahrt zu machen. Und sie hatte ihre erste Magen-Darm-Grippe. Danach hatte die nie wieder Magen-Darm-Grippe. Jetzt hat mein Mann sich entschlossen, wo das zweite Kind ja schon ein bisschen älter ist, wieder auf eine längere Dienstfahrt zu gehen. Und die erste Tochter hat sich gedacht, okay, dann habe ich halt die zweite Magen-Darm-Grippe.
Oh nein.
Ja, schön. Shit.
Aber sag Bescheid, wenn ich mal aushelfen kann. In den nächsten Wochen habe ich tatsächlich ein klein bisschen mehr Leerlauf als sonst. Also falls ich mal 2 Tage rumkommen soll, um ein Baby zu sitten, sagst du Bescheid.
Mach ich.
Typfrage, Tipp.
Gut, kommen wir zu unseren Lieblingsrubriken. Wir haben wie immer viele Nachrichten von euch bekommen über Instagram. Könnt ihr uns ja immer schreiben, gerne an typfrage_der Podcast. Und da haben wir zum Beispiel eine Nachricht bekommen, die wir gut in unsere Typfrage-Tipp-Rubrik einfügen können. Und zwar von Micha, der schreibt, guten Abend, ihr zwei. Ich habe schon die neue Folge gehört und zum Stichwort Community wollte ich einfach kurz sagen, dass am Sonntag wieder in 3 Städten Blickwinkeltreffen waren. Diesmal waren in meiner Stadt wieder neue und unbekannte Dias dabei. Wir haben uns einfach grandios verquatscht. Genau, da kurz für euch zur Info. Blickwinkel Diabetes könnt ihr mal bei Instagram eingeben. Ist eine tolle Community, die machen viel Öffentlichkeitsarbeit, aber eben auch eben Community-Arbeit, vernetzen gerade auch Menschen, die frisch mit Diabetes diagnostiziert sind, untereinander und so, dass man sich da ein bisschen austauschen kann. Da könnt ihr mal gucken. Und Micha schreibt noch, einfach immer wieder schön, sich zu vernetzen und auszutauschen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, am 9. und 10. Mai ist in Essen das unfassbar gute D-Dog-Event. Hashtag Diabetes zum Anfassen, das ist so eine Eventreihe von denen, mit allen verfügbaren CGMs und Schlauch- und Patchpumpen und Kombination mit Algorithmen und unheimlich viel Praxiserfahrung von und für Diabetiker ohne Einschränkungen Hersteller bla bla ohne einschränkendes Hersteller bla bla. Und er schreibt noch, falls Freddy da zufällig hingehen würde, weil es ja bei mir tatsächlich ein bisschen in der Nähe ist, hätte ich mal frech gefragt, ob sie eine Typfrage-Tüte mitbringen könnte. Grüße von Micha. Ich hätte nämlich wirklich sehr gerne eine Tüti, schreibt er, eine Typfrage-Tüte.
Oh, das ist aber ein cooler Name, eine Tüti.
Klingt auch ein bisschen nach einem Joint. Aber Micha, so ein Jutebeutel, sollten wir dich mal treffen, kriegst du auf jeden Fall einen von uns. Aber in Essen bin ich nicht mit dabei. Leider, ich muss da arbeiten. Aber cool, diese Diabetes zum Anfassen, Eventreihe kannte ich gar nicht, sind in mehreren Städten.
Genau, das ist auch dafür da, dass falls ihr jetzt zum Beispiel mal jemand seid und sagt, ich kann mir das mit so einer Pumpe überhaupt nicht vorstellen, da gibt es Pumpen, die ihr quasi einmal richtig anfassen könnt, einmal ausprobieren könnt, gucken könnt, wie groß sind die eigentlich, wie liegen die in der Tasche, hätte ich jetzt zum Beispiel was an, wo ich die irgendwie verstauen kann oder so. Also da kann man tatsächlich die Dinge anfassen und einmal ausprobieren, soweit es denn medizinisch möglich ist. Und die Freddy hat noch eine Diazahl der Woche.
Die Zahl der Woche.
Ja, 589 Millionen Erwachsene leiden weltweit an Diabetes. Das geht aus der Neuauflage vom Diabetes-Atlas hervor. Der wird ja von der International Diabetes Federation rausgegeben. Es sind also mal wieder mehr Menschen geworden. Und was ich erstaunlich fand, die sagen, dass es weltweit 252 Millionen Menschen geschätzt gibt, die nicht wissen, dass sie an Diabetes erkrankt sind. In Deutschland gehen sie davon aus, dass 10% der Menschen Diabetes haben. Und ja, tatsächlich ist ja so die Grauziffer, nee, wie heißt das?
Doch, Dunkelziffer.
Die Grauziffer. whatever. So bei 2 Millionen. Ja, also finde ich schon erstaunlich. Und darauf gehen halt tatsächlich dann auch, sagt auch nochmal dieser Diabetesatlas, die häufigsten Todesfälle zurück, weil wir wissen ja alle mittlerweile, das hat uns ja auch die Psychologin hier vor ein paar Wochen nochmal so schön gesagt, sie hatte gesagt, keiner von uns allen in unserer Generation wird am Diabetes sterben. So, weil wir eben alle auch aufgeklärte Menschen mit Diabetes sind, die wissen, wie sie es handeln müssen und die im Zweifel wissen, wen sie fragen müssen, wenn sie was handeln müssen. Und durch die Dunkelziffer allerdings kommt es dann eben doch immer wieder auch zu Todesfällen. Also deswegen Aufklärung wäre da echt wichtig und dass viel mehr Menschen einfach wissen, was sie haben.
Ich habe noch eine Erkenntnis der Woche, die erstmal vielleicht ein bisschen angstmachend ist. Und zwar ist es ist eine Metastudie. Und zwar haben die, Metastudie heißt, diese Studie schaut sich ganz viele andere Studien an. Mit einer besonderen Frage. Und sie haben diese ganzen Studien einmal durchsucht, danach, was es eigentlich heißt, wenn eine Frau mit Diabetes, und zwar egal welche Diabetesart, ein Kind bekommt. Was heißt das für die Entwicklung des Kindes? Und da sind Zusammenhänge gefunden worden, dass Kinder von Frauen mit Diabetes neurologische Entwicklungsstörungen haben können. Und zwar heißt das ADHS, Autismus, auch geistige Behinderung. Und das war die Wahrscheinlichkeit war 28% erhöht, als eben bei Müttern ohne Diabetes. Aber, und jetzt kommt meine die Erkenntnis. Die Wissenschaftler haben direkt zurückgerudert, haben gesagt, jetzt braucht jetzt hier keiner Panik haben, schwanger zu werden, weil er einen Diabetes hat. Oder auch Panik zu bekommen, wenn bei ihnen ein Schwangerschaftsdiabetes entwickelt ist, denn die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder überhaupt diese neurologischen Entwicklungsstörungen aufweisen, ist sowieso erstmal sehr gering. Das heißt, wir reden hier eh davon, dass wenn ihr schwanger werdet mit einer Diabetesdiagnose, ist es immer noch trotzdem sehr gering, dass euer Kind eine Entwicklungsstörung entwickelt. Sowieso, ob jetzt mit oder ohne Diabetes. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, es ist wieder, wie gesagt, eine Metastudie. Die haben andere Studien untersucht. Es sind zwar sehr viele Schwangere, also vom Volumen her bezieht sich das auf sehr viele Frauen, aber es ist zum Beispiel nicht gesagt, wie gut waren denn die Leute eingestellt? Was haben die denn für Medikamente genommen? Das ist überhaupt nicht untersucht worden, sondern es ist einfach nur untersucht worden, ob es da vielleicht Fallzahlen gibt, die da irgendwie zusammenhängen. Also es ist überhaupt noch nicht geklärt und das ist so meine Erkenntnis. Das war aber auch zum ersten Mal, dass ich Artikel gefunden habe, die tatsächlich jetzt nicht so auf die Kacke gehauen haben, sage ich, sondern tatsächlich gesagt haben, so wir halten mal Butter bei den Fische. Ne? Also es gibt diese Metastudie, aber selbst die Leute, die Studie durchgeführt haben, sagen, wir machen jetzt hier keine Panik. Wir müssen da viel, viel mehr noch in die Daten schauen.
Und denkt immer dran, wir sind keine medizinischen Experten, wir sind kein diabetisches Fachpersonal, wir sind nur Kim und Freddy, die ein bisschen was aus ihrer eigenen Erfahrung erzählen mit Diabetes oder mit Darts-Events, aber das ist nichts, wo ihr sagen solltet, ah ja, das ist jetzt der Grund für mich, das und das zu tun oder auch nicht zu tun.
Hier ist leider gerade die Sendung mit dem Elefanten vorbeigegangen. Ich muss mal kurz noch eine Folge anschalten. Ich glaube, es wird die Biene Maya jetzt.
Da würde mich ja jetzt auch interessieren, gibt es schon eine Frage mit der, eine Sendung mit der Maus mit Diabetes?
Es gibt auf jeden Fall eine kleine Episode, wo ein Kind gezeigt wird, das Diabetes hat und das einmal ganz kurz die Kinder mit in den Alltag nimmt. Ja, das gibt es bei der Sendung mit dem Elefanten. Hm.
So, und wo wir jetzt gerade schon bei Themen waren, die in der Diabetes-Bubble dann mal für Aufsehen sorgen oder auch für Verunsicherung sorgen oder auch tatsächlich mal in den Mainstream gelangen, kommen wir jetzt zu einem Thema, das uns alle mit Sicherheit schon die letzten Jahrzehnte ganz, ganz oft auf Partys begegnet ist oder unter guten Freunden oder Familienfesten begegnet ist, wo Menschen ankamen mit Freddy oder meinetwegen Kim, die große Lösung kommt doch bald. Ich habe doch gehört, da gibt's eine Uhr.
Und mit dieser Uhr kannst du doch bestimmt bald auch deinen Blutzuckerspiegel messen. Hey, meine digitale Uhr, die kann doch ganz viel. Puls, Treppensteigen, kann ich alles mit der erkennen? Warum denn nicht auch meinen Blutzuckerspiegel? Und es gibt tatsächlich Werbeanzeigen, vielleicht sind sie euch auch schon mal bei Instagram begegnet, wo diverse Anbieter sagen, ja, ja, man kann da seinen Glukosespiegel mitmessen.
Ob das wirklich alles so stimmt oder nicht, das haben wir mal besprochen mit einem richtigen Experten in diesem Bereich.
Manuel Eichenlaub ist an der Universität Ulm zuständig für Diabetestechnologie und der hat diese Uhren zusammen mit seinem Team mal getestet. Und zwar ein bisschen außergewöhnlich. Ja. Wenn ich es richtig gesehen habe, habt ihr einfach eine Uhr, eine Banane umgeschnallt? Also einer Banane eine Uhr umgeschnallt, richtig?
Genau, genau.
Ja, und wie also war so der Zuckerspiegel von der Banane?
Ja, der war super, der war super. Also der war von ja, dem Zuckerspiegel einer Person nicht zu unterscheiden. Das war eigentlich das ganze Problem. Also ja, das Ganze ist dadurch entstanden oder dadurch haben wir die Idee bekommen, dass wir darauf aufmerksam gemacht wurden, dass man im Internet eben diese Smartwatches angeboten bekommt, ja, von Herstellern, die man eigentlich nicht kennt. Also das war jetzt nicht irgendwie Apple oder Samsung oder sowas, ja, wo man kennt irgendwie, sondern das waren irgendwelche, ich sage jetzt mal No-Name-Geräte, die man trotzdem bei Amazon kaufen konnte für 100 Euro. Und die haben dann halt neben den ganzen Standardfunktionen, nenne ich es mal, die eine Smartwatch eh schon hat, wie Herzfrequenz, Schritte und so weiter, stand da eben auch noch Glukose dabei. Also das war dann irgendwie so eine von vielen Funktionen, war eben die Glukosemessfunktion. Und teilweise wurde dann da wirklich auch explizit auf den Internetseiten damit geworben, dass man eben, wenn man diese Uhr hat, sich nicht mehr in den Finger stechen muss. Also wirklich, da stand wirklich, okay, diese Uhr ersetzt die klassische Blutzuckermessung.
Und dann habt ihr eben gemerkt, nein,
und dann sind
auf
wir,
keinen
sind wir
Fall.
Extrem, da sind wir extrem skeptisch geworden, ja, weil wir eben auch diesen Forschungsbereich beobachten und da auch schon Studien mit solchen Geräten machen. Und wir wissen einfach, dass der aktuelle Stand der Technik einfach noch meilenweit davon entfernt ist, dass in so einer Smartwatch für 100 Euro, dass das einfach so integriert werden kann.
Wäre der Stand der Forschung schon so weit bei einer Smartwatch für 500 oder 600 Euro? Also gibt es schon irgendeine Uhr, wo das ansatzweise funktioniert? Weil ich glaube, diesen Uhrenmythos haben wir alle Menschen mit Diabetes schon 100-mal von irgendwelchen Bekannten oder Freunden gehört. Oder an Weihnachten von den Eltern. Oh, Freddy, ich habe ja gesehen, da gibt es jetzt auch eine Uhr, die das kann. Manuel, gibt es diese Uhr, die das schon kann?
Nein, leider nicht.
So.
Und ja, wir haben halt dann auch mal solche Uhren gekauft und wir haben gedacht, bevor wir jetzt irgendwelche, sag ich mal, systematischen Studien machen, probiere ich das einfach mal an mir selbst aus, ja, und ich habe dann an jedem Handgelenk eine der Uhren getragen für 2 Tage und der Verlauf, der da angezeigt wurde, der sah eigentlich perfekt aus, ja? Der sah aus wie bei einer Person ohne Diabetes. Das heißt also, da gab es dann zu fixen Uhrzeiten gab es vorprogrammierte, nehme ich mal an, Anstiege. Also dann um 9 Uhr, um 13 Uhr, um 18 Uhr ging der Blutzucker dann irgendwie von 100 auf 130 hoch oder auf 140, ist dann irgendwie eine Stunde oben geblieben und ging dann wieder runter. Und das war wirklich an den beiden aufeinanderfolgenden Tagen war das exakt identisch. Also da war nahezu kein Unterschied.
Ja, herzlichen Glückwunsch, die haben dich geheilt.
Genau, genau. Und dann habe ich natürlich einfach geguckt, was das CGM anzeigt gleichzeitig. Und es hatte natürlich nichts damit zu tun. Obwohl es natürlich zufälligerweise mal Phasen gab, wo das übereinander lag. Ja? Und wenn man das dann halt, wenn man zufällig genau zu dem Zeitpunkt dann mal eine Fingermessung macht oder sowas, dann könnte man meinen, ah ja, passt ja. Super, hier. Aber das hat uns einfach sehr, sehr skeptisch gemacht. Ja. Ja? Also da sind wir einfach, hatten sehr große Zweifel, dass da überhaupt irgendeine Messung stattfindet. Ja? Und deswegen haben wir dann
die Banane
auch
gemessen.
Nicht ganz ernst gemeint, genau. Und wir sagen, okay, wir treiben das jetzt mal auf die Spitze und ich mache die Uhr jetzt einfach an die Bananen und dann ging die Messung einfach genauso weiter. Ja. An der
aber das, ich finde es total gut, weil natürlich ist das ein bisschen plakativ, aber das ist halt, wie man auch schnell, auch Menschen, die eben nicht so wissenschaftlich im Diskurs drin sind oder so sonderlich viel Zeit haben oder Bock, sich mit irgendwas zu beschäftigen, denen sehr schnell vor Augen führt, nein, das ist leider Quatsch. Diese ganze Idee mit der Uhr ist leider Banane. Aber nimm uns mal kurz nochmal mit, weil du ja auch sagst, du hast dazu auch schon Vorträge gehalten und so generell zu diesem Phänomen der Uhren. Was ist denn die Idee dahinter? Wie sollte es denn, wie könnte es denn überhaupt funktionieren, in der Zukunft irgendwann mal mit der Uhr den Blutzucker zu messen, das frage ich mich halt, also wie kommt man darauf? Ist es irgendwie der Puls, der steigt, wenn der Zucker hoch ist oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also wie soll denn die Uhr, die nicht in meinem Gewebe irgendwie verankert ist, die mein Blut nicht bekommt, wissen, was in meinem Körper drin abgeht?
Zum einen gibt es den Ansatz, das quasi indirekt zu machen, dass man eben sagt, okay, ich gucke mir den Puls an, ich gucke mir die Bewegung an, ich gucke mir irgendwie die Hautleitfähigkeit an und aus all diesen Informationen versuche ich dann irgendwie ein Puzzleteil zum Blutzucker zusammenzusetzen. Da gibt es auch schon, ich sag mal, seriöse Arbeiten dazu, dass es probiert wurde, insbesondere dann, dass man während der Nacht irgendwie so eine Hypoerkennung machen kann. Wie gesagt, das sind aber alles indirekte, das ist eine indirekte Methode. Es gibt aber auch schon mindestens seit 20 Jahren, wenn nicht sogar länger, gibt es die Idee, optische Verfahren einzusetzen, um Glucose im Gewebe zu detektieren. Und zwar ist da jetzt mal sehr laienhaft ausgedrückt, die Idee ist eben, dass ich Licht, ja, so ähnlich wie das bei der aktuellen Smartwatches auch ist, da ist ja unten so eine kleine LED dran. Also man bringt quasi Licht in das Gewebe ein und mit einer ganz bestimmten Wellenlänge. Und dieses Licht interagiert dann mit dem Glukosemolekül im Unterhautfettgewebe auch. Also das kann dann bedeuten, dass das irgendwie das ein bisschen Licht absorbiert wird oder das Licht verändert leicht seine Wellenlänge und wird dann wieder reflektiert. Und diese Veränderungen der optischen Eigenschaften der Haut, eben mit der Interaktion der Glukose, die kann man dann eben erfassen. Das ist so die grundlegende Idee. Und
Super
das
spannend.
wäre theoretisch möglich, das in einem Smartwatch-ähnlichen Gerät zu verbauen und dann quasi am Handgelenk zu messen. Anfang der 2000er Jahre gab es mal zwei Geräte, die auf dem Markt waren. Das muss man einfach schon mal sagen. Also das eine war, das erste Gerät war die GlucoWatch, hieß die. Die hat ein bisschen anderes Funktionsprinzip gehabt, aber die kam immerhin so weit, dass die damals als ernstzunehmende Alternative zu den CGM-Systemen damals angesehen wurde. Das konnte sich aber dann nicht durchsetzen, einfach auch, weil sich dann relativ schnell herausgestellt hat, okay, mit den konventionellen CGM-Systemen durch die Haut kann man viel größere Fortschritte machen. Ja, die sind einfach viel besser, die haben viel größeres Potenzial. Deswegen gab es da, wie gesagt, zwei Geräte Anfang der 2000er Jahre, die dann aber relativ schnell wieder verschwunden sind. Und trotzdem hat aber die Forschung nicht aufgehört. Also da wird weiterhin sehr intensiv dran gearbeitet, insbesondere von Startups. Also es ist vor ein, zwei Jahren ist eine Arbeit rausgekommen. Da wurden mindestens, ich würde sagen, 15 bis 20 Startups aufgezählt, die aktiv an so einer nicht-invasiven Glukosemessung forschen.
Es war ja auch mal die Idee, das über Kontaktlinsen zu messen, ne? Das im Auge. Die Uhren sind es nicht, sind es die Kontaktlinsen oder was ist so die Zukunft im Glukosemessungsdingen?
Ja, die Kontaktlinse, du hast vollkommen recht, das war auch mal eine Idee, die vor, ich glaube, vor 10 Jahren ungefähr ist es auch so durch die Presse gegeistert, weil sich Google da irgendwie hintergeklemmt hat und gesagt hat, so, wir entwickeln jetzt die Kontaktlinse für Diabetiker. Ich weiß nur, das Projekt wurde dann wieder eingestellt, ich glaube 2018. Es wird aber zu dem Thema immer noch veröffentlicht. Also es gibt immer noch Arbeiten, die ja, Technologien vorstellen, wie man das in der Kontaktlinse machen kann. Bei diesen Methoden ist die Messung an sich ist vielleicht nicht das Problem, sondern das größere Problem ist, wie hängt denn die Glukosekonzentration in der Tränenflüssigkeit, was ja die Idee ist der Kontaktlinse, ich messe in der Tränenflüssigkeit, wie hängt die denn wirklich mit der Blutglukosekonzentration zusammen? Also haben wir auch wieder das Thema, wie groß ist da die Korrelation, wie groß ist die Zeitverzögerung und so weiter. Also das da sehe ich weniger Chancen, dass das sich durchsetzen wird.
Und dann sagen wir jetzt mal Tschüss und bis nächste Woche.
Wir winken.
Und ihr seht's nicht, aber das Kind ist mittlerweile auf den Schoß geklettert und winkt mit.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine Bewertung da und abonnier uns.